Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Neustiften,
dem Podcast, der interessante Menschen und Themen aus der Zivilgesellschaft vorstellt.
Mein Name ist Andrea Schiemens.
Und mein Name ist Jörg Schumacher. Schön, dass Sie dabei sind.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neustiften, den ich gemeinsam mit Jörg Schumacher heute aufnehmen darf.
Ja, hallo. Ich bin auch dabei.
Ja, und wir haben eine Gästin, einen Gast. Immer wenn ich deinen Namen spreche, werde ich einfach fröhlich. Das ist, glaube ich, Nadine.
Das verstehe ich. Das
Nadine Schalala, so. Das ist tatsächlich ein ganz besonderer Name. Ich habe früher gedacht, das ist so eine Art Künstlername.
Der ist tatsächlich echt.
Der ist tatsächlich echt. Wie lange hast du den denn schon?
Schon eine ganze Weile. Steht auch auf meinem Diplom.
Ach, guck. Wir kennen uns auch schon seit einigen Jahren.
Genau.
Und ich verbinde dich natürlich immer mit dem Thema Nachlass oder Testaments. Fundraising. Und das ist auch das Thema, das du hier auf dem Fundraising-Kongress, von dem wir live senden, als Vortrag gegeben hast oder als Seminar?
Ein Seminar, genau.
Und ich finde, du hast eine ungewöhnliche Kombination im Titel, nämlich Testamentspende und Wissenschaft. Mhm. Magst du unsere HörerInnen mal darüber aufklären, was sich dahinter verbirgt?
Ja, sehr gerne. Also erstmal danke für die Einladung. Und ja, wie du schon richtig gesagt hast, das Thema Testamentspenden begleitet mich schon eine ganze Weile und interessiert mich auch. Und wenn wir mal in andere Bereiche des Fundraisings gucken, machen wir ganz viele A- und B-Tests. Wir schauen, was wollen unsere Spenderinnen und Spender, was brauchen sie. Und im Bereich Testamentspenden ist das ja auch nicht anders. Das heißt, wir müssen ja rausfinden, was treibt sie um? Wie können wir sie motivieren, Testamentspenden zu machen? Und es gibt tatsächlich in Deutschland noch relativ wenig in dem Bereich, aber international recht viele Studien schon zu dem Thema, zum Beispiel Motivation von Testamentspendern und Entscheidungsfindung. Und das treibt mich um, weil ich das spannend finde, weil wenn es das gibt, sollten wir das auch vielleicht.
Aber warum, Nadine, gibt es so wenig in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum?
Oh, wenn ich das wüsste. Ich glaube, eine Sache ist, wir sind ja immer so ein bisschen hinterher gewesen, schon so ein paar Jahre hinter anderen Ländern, also angloamerikanischer Bereich. In Großbritannien wird sehr viel gemacht. Und ich glaube, wir holen da noch viel auf. Mhm. Aber warum wir wenig forschen zu dem Thema, kann ich gar nicht so genau sagen.
Mhm. Nun ist es ja so, Frau Schalala. Ja, auch wir duzen uns, aber ich wollte es einmal sagen.
Aber es ist eigentlich Schalala, ne?
Schalala,
verzeihung, Schalala, Frau Schalala. Auf dem zweiten.
Noch besser.
Auf der zweiten Seite.
Schalala.
Schalala. Ja, nun bist du bei der Medizinischen Hochschule Brandenburg. Also sag uns doch vielleicht mal konkret, wie da die Testamentspende beziehungsweise das Testament.
Zumal ja die Aufgabe der medizinischen Hochschule ist, dieses Erleben lange hinaus zu zögern.
Diesen Fall zu verhindern, ganz genau. Wie passt
jetzt
das zusammen?
Jetzt mischt er ja viele Sachen zusammen. Ja, also das Thema Testamentspenden ist ja gerade im Alumni-Bereich schon sehr lange, gerade an den großen etablierten Universitäten auch wird praktiziert. Und ich glaube, keine Universität in Deutschland kommt eigentlich an dem Thema vorbei. Mhm. Und Alumni-Testamentsspenden-Fundraising ist nochmal tatsächlich was ganz anderes, weil da nochmal andere Motive eine Rolle spielen. Ne? Die enge Verbindung zur Alma Mater, wo ich eigentlich so viel gelernt habe, was mich dann für meinen Rest meines Lebens vorbereitet hat und begleitet hat. Und das treibt mich dann da natürlich auch um zu schauen, wie kann ich unsere Alumni dazu bewegen, sich dann auch so zu engagieren. Und das auch gerade in Deutschland ja auch ein Bereich ist, der noch relativ wenig erforscht, auch wenig Universitäten machen den auch wirklich sehr intensiv, gehen diesen Weg sehr intensiv.
Wie geht ihr diesen Weg an?
Naja, ich muss euch ein Geheimnis verraten. Also unsere Universität ist ja noch relativ jung. Das heißt, ich bin in einer ganz anderen Ausgangsposition als andere Universitäten. Mhm. Aber das hat den Vorteil, dass ich von Anfang an natürlich unsere Studierenden und dann Absolventinnen begleiten kann. Mhm. Das heißt, ich arbeite jetzt schon eigentlich von dem Tag an, wo sie sich bewerben, darauf hin, dass sie irgendwann Alumni sind und Testamentspender werden. Ist ein langer Weg, ich weiß.
Also 70 Jahre Relationship.
Zum Beispiel, ja. Also mich würde es wahrscheinlich
creepy,
mehr...
Oder?
Nicht wirklich, aber... aber es ist ganz spannend, weil man ganz spannende Sachen machen kann.
Okay.
Und einer meiner Dinge, die ich mache, ist tatsächlich, versuche für jeden Studierenden eine eigene, wie so eine Art Time-Kapsel zu generieren. Das okay. heißt, mit Momenten und Dingen, vom Moment, wo sie sich beworben mhm. haben, über den Bewerbungsprozess, dann durch das Studium und dann als Absolvent.
Okay.
Weil das dann natürlich nostalgische Momente hat. Mhm. Da sind wir wieder bei der Wissenschaft mhm. und die Rückschau, mhm. die Erinnerungen, mhm. die dann dazu natürlich motivieren, vielleicht mhm. die Alma Mater im Testament zu bedenken.
Also das heißt, wenn ich bei euch einen Abschluss mache irgendwie, dann kriege ich irgendwann so eine Zeitkapsel, wo nochmal ein Foto ist, wie ich meinen Hut hochgeworfen habe?
Das ist ja? die Idee. Also okay. man muss sich das mhm. nicht vorstellen wie so eine richtige Kapsel, aber wir können ja vieles digital mhm. machen.
Okay.
Ja.
Okay.
Also man sieht dann den ersten Tag, wie du dich eingeschrieben hast, wie du deine Vorlesung nicht gefunden hast. So ungefähr, ja. Ich finde, das ist ein naheliegender Gedanke und ich bin erstaunlich, ja. dass ich ihn vorher noch nie gehört habe.
Ja, das stimmt.
So ist das halt, wenn man sich auch ein bisschen intensiver eben mit wissenschaftlichen Studien mhm. beschäftigt und im Thema, dann kommen solche Ideen auch okay. dabei raus. Aber okay. ist natürlich, das ist nur eine Gruppe, die Alumni.
Aber noch hast du ja keinen Proof of Concept, weil ja noch keiner 70 ist quasi, ne? Ist
richtig.
Ist das ein Modell, von dem du weißt, dass es in anderen Ländern beispielsweise funktioniert? Oder ist das was, wo du gesagt hast, das haben wir jetzt speziell entwickelt für unsere Hochschule oder für unsere Situation?
Also das Thema Nostalgie, die mhm. Rückschau auf das mhm. eigene Leben, das ist tatsächlich, was ich auch in meinem Vortrag gerade erwähnt habe, mhm. einer der großen Motivatoren für mhm. Testamentspenden. Also da wissen wir, dass das funktioniert, mhm. wenn Menschen sich zurückerinnern und so Rückschau halten und so ein bisschen gucken, was habe ich denn in meinem Leben erreicht und wo will ich dann aber noch hin und was will ich denn vielleicht hinterlassen. Also das ist ein Motiv, das man überall mit nutzen kann mhm. und auch im Testamentspendenbereich.
Gibt es noch weitere Motive, die du aus den wissenschaftlichen Studien international mitgenommen hast?
Ja, es gibt zum Beispiel die Vorausschau. Da sind wir okay. eben bei dem, was soll denn von mir mal bleiben, wenn ich gehe? Das heißt, diese symbolische Unsterblichkeit. Und interessanterweise kann so eine Testamentspende jemand, der vielleicht den Sinn seines Lebens noch sucht, tatsächlich auch Sinn geben. Das heißt, ich gebe etwas, das lebt über mich hinaus. Mhm. Und damit, das ist der Sinn meines Lebens, etwas weiterzugeben.
Das heißt, ich beschäftige mich mit dem Sinn meines Lebens, wenn ich mich mit meinem Testament beschäftige.
Unbedingt.
Ja.
Anders kann es gar nicht sein. Weil ich ja Inventur mache von dem, was ich habe, was ich bisher gemacht habe, wer in meinem Leben ist und dann mhm. auch die Frage, wem ich was hinterlassen will. Und da spielt ja ganz viel Emotion eine Rolle. Mhm. Ja, wir hören oft Groll, da gibt es auch das, mhm. nee, den will ich nicht mhm. bedenken. Aber dann überlege ich natürlich auch, was war mir wichtig, welche Werte, vielleicht auch welche Organisation hat mich begleitet, hatte ich vielleicht einen Ehemann, der schon gestorben ist und dem hat die Krebsgesellschaft aber geholfen. Und da mache ich so ein bisschen Inventur. Natürlich muss ich mich, wenn ich ein Testament schreibe, mit meinem eigenen Leben auseinandersetzen.
Aber jetzt nur noch mal ganz kurz, wenn wir jetzt schon in dieser fast metaphysischen Ebene sind und du bist Wissenschaftlerin, ihr habt das erforscht mit Studien, aber ich könnte mir vorstellen, dass bei so einem Testament man als Hochschule beispielsweise ja auch antritt dann gegen den engsten Familienkreis. Ne? Also Personen aus Fleisch und Blut, die Kinder, die Frau, das stelle ich mir ehrlich gesagt schwierig vor. Oder gibt es da eine Unterscheidung oder irgendwie auch eine Formel, die du da zitierst?
Das ist gar keine Konkurrenz. Also wir wissen ja ganz klar, die meisten Testamentspenderinnen sind Menschen ohne Kinder. Mhm. Ja, weil da stellt sich dann die Frage, okay. mhm. wem will ich denn eigentlich was hinterlassen? Und die Menschen, die Kinder haben und man sich auch gut mit den Kindern versteht, da steht Familie und Kinder stehen immer an erster Stelle. Das okay. schließt aber nicht aus, dass man sagt, die Kinder sind gut versorgt, mhm. die kommen zuerst, mhm. aber da ist noch ein Teil meines Erbes, was ich anderweitig vergeben kann. Und da kommen dann Organisationen, mhm. Universität mhm. mit ins Spiel, die einen eben begleitet haben.
Spielt da auch eine Rolle, dass es am Ende dann die, weiß ich nicht, Andreas Schiemens Gedächtnisbank in der medizinischen Hochschule?
Finde ich jetzt nicht nett, dass du mich nimmst, nur weil ich der Älteste hier am Tisch bin.
Nein, ich wollte nicht mich nehmen.
Die könnte es tatsächlich geben und es ist interessant, dass du es ansprichst, weil wenn ich zum Beispiel jetzt Menschen, Studierende, aber auch Leute im Umkreis der Universität motivieren will, vielleicht mhm. auch zu sagen, Mensch, das ist eine tolle Sache, mhm. Da möchte ich gerne einen Teil meines Erbes hingeben, sind solche symbolischen, so eine Bank oder eine mhm. Wand, tatsächlich auch immer wieder Dinge, die ja daran erinnern, dass man sowas machen kann mhm. und dass man sieht, das ist was Normales, das hat jemand anderes schon gemacht mhm. und guck mal, so werde ich auch noch erinnert, mhm. klar. Mhm. Das ist also, wenn ihr das in Betracht zieht, dann stelle ich euch auch gerne eine Bank hin.
Gerne.
Ja?
Gerne. Ich hätte gerne eine Säule oder eine Wand.
Das darfst du dir aussuchen.
Aber,
es kommt darauf an, wie hoch dann der Nachlass ist.
Es hat sich bisher noch keiner beschwert. Aber sag mal, jetzt ist es ja Hochschule und Hochschule heißt ja hoher Bildungsabschluss, gutes Einkommen. Das unterscheidet euch ja von vielen der normalen NGOs, die auch natürlich das Thema Erbschaftsfundraising vorantreiben wollen. Was sind so deine Ratschläge für Organisationen, die eben eher normale Erblasserinnen im Bestand haben? Und woran erkenne ich die? Ich meine, du warst ja auch lange genug in der Beratung. Woran kann ich erkennen, fangen wir mal mit dieser Frage an, in meiner Datenbank, wer ist denn potenzieller Erblasser oder Erblasserin?
Das ist eine spannende Frage, die oft gestellt wird. Also grundsätzlich ist theoretisch erstmal jeder potenzieller Testamentspender, weil wir wissen in der Regel viel zu wenig über die Personen. Aber, ich habe es vorhin schon gesagt, wir wissen, Menschen, die keine Kinder haben, sind in der Regel, haben ein höheres Interesse oder eine höhere Wahrscheinlichkeit, Testamentspende zu werden. Und es ist aber interessant, wir denken ja oft, dass diejenigen, die Testamentspenden geben, so die Vermögende sind, ganz viel Geld haben. Das ist gar nicht die Regel. Also ja, es gibt Menschen, die haben sehr viel Geld, aber tatsächlich ist das Potenzial bei kleineren Organisationen oder normalen, wie du sie genannt hast, Organisationen genauso groß. Weil es sind tatsächlich aus Erfahrung oft die Kleinspender, treue Spender, die über viele Jahre auch kleinere Beträge geben, die dann, weil sie viel gespart haben oder wir wissen ja nicht, wo sie investiert haben, vielleicht haben sie eine Immobilie, die sie verkauft haben, dann tatsächlich im Testament eine relativ große Summe auch hinterlassen. Das heißt, für kleinere Organisationen oder normale sind das die ganz normalen Spender. Weiblich vor allem, weil die Frauen meistens die Männer überleben, immer noch, statistisch gesehen. Aber die loyal über mehrere Jahre gespendet haben, genau.
Ja, die Einschätzung habe ich auch. Ich glaube tatsächlich, dass die Menschen mit den hohen Vermögen schon andere Regelungen treffen. Da ist zum Beispiel Stiftungsgründung und andere Themen spielen da, glaube ich, eher eine Rolle. Und ich glaube, dass wirklich wir, was die Normalspendenden betrifft, die komplett in dem Segment unterschätzen.
Ich glaube, wir unterschätzen die nicht. Ich glaube, viele wissen mittlerweile, dass das so ist, dass da ganz viel Potenzial in den Datenbanken auch schlummert. Und aber wie du richtig sagst, also die wirklich Vermögenden, die haben andere Voraussetzungen. Nichtsdestotrotz ist da auch Potenzial. Aber ich glaube, bei denen geht es oft eher nicht so darum, mache ich das überhaupt, sondern wie mache ich es denn dann? Ja. Da geht es eher um die konkrete Umsetzung.
Ja. Aber ist denn das Thema, also weil wir müssen jetzt hier nicht morbide werden, aber darf ich mal eben fragen, wer von euch hat ein Testament? Ah ja, gut, bin ich also der Einzige, der keins hat, weil sonst hätte ich nämlich gesagt, das kann ja auch eine Hürde sein.
Ne? Ja, aber es ändert sich ja morgen, Jörg.
Das stimmt. Und welche Hochschule ich bedenke, muss ich noch drüber nachdenken.
Aber ich wusste gar nicht, dass du auf einer Hochschule warst.
Nee, ich auch nicht, deswegen ja.
Aber du könntest ja auch in den Familien-Schiemens-Fonds.
Ach so, ja, in denen, ja. Nein, aber ist das auch eine Hürde, dass viele sagen, ne, weil Testament ist ja, ich muss mich mit dem Tod beschäftigen, ehrlich gesagt, auf eine relativ profane Weise. Ist das eine Hürde bei euch oder ist das was, wo ihr sagt, nein, wir kommen dann zu dem Punkt bei Testament, da sind wir dann vertreten und vorher ist uns das egal, ob sich jemand damit beschäftigt oder nicht?
Also grundsätzlich ist überhaupt ein Testament zu machen, ist für viele eine Hürde. Deswegen dauert das in der Regel auch einige Zeit von der ersten Überlegung, tatsächlich so fast 15 Jahre von dem ersten Gedanken, bis man in die Umsetzung kommt. Und das ist ja einer der Dinge, wo wir versuchen, Menschen überhaupt auch zu motivieren, ein Testament überhaupt zu machen. Weil viele davon ausgehen, ja, es gibt ja das deutsche Erbrecht und die Erbfolge und die wird das schon alles regeln. Und viele sind sich gar nicht bewusst in so Patchwork-Situationen, dass man dann ein Testament braucht. Ganz und genau. Interessanterweise sind es oft Familienmitglieder, die so eine Hemmung haben, wenn jemand sagt, ich möchte mich jetzt mal mit auseinandersetzen, ich möchte meinen Nachlass regeln, möchte ein Testament schreiben, dann heißt es, ach, du bist doch noch, ach komm, das brauchen wir doch nicht und so, du stirbst doch nicht. Und in Gesprächen mit Testamentspendern merken wir, wenn die diesen Schritt gegangen sind, wenn sie das alles umgesetzt haben, sind die total zufrieden, weil sie es geregelt haben. Und das macht sie zufrieden. Also,
okay, und ja, eigentlich, ich fang gleich morgen an.
Und dann in 15 Jahren gucken wir, was draus geworden ist.
Ja, genau. Nichts. Ne?
Und ich sage immer, Testamente sind vom Leben inspiriert. Tatsächlich.
Was heißt das?
Naja, ich mache ein Testament und gerade eine Testamentspende, weil ich was erlebt habe, was mich dazu motiviert, diesen Schritt zu gehen.
Was weil mich ich geprägt was, hat.
Ja, weil ich was Tolles erlebt habe, weil ich was weitergeben will, weil ich noch den Sinn suche. Aber das sind eigentlich tolle Gespräche und ja, und man kann da auch als Organisation sehr viel mit spielen. Das habe ich gerade in meinem Vortrag auch gesagt. Eben diese nostalgischen Momente, emotionale. Welche Werte hat denn der Spender, die Spender? Und wo ist da die Überlappung mit meiner Organisation?
Aber das bedeutet, dass die Organisationen sich über ihre eigenen Werte auch einen Kopf machen müssen, oder?
Selbstverständlich. Und man muss authentisch bleiben, sein und eigentlich wie mit einem Freund, einer Freundin kommunizieren und nicht so, vielleicht nicht ganz so technisch, sondern eben diese Verbundenheit schaffen. Weil es hat ganz viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Also ist jetzt auch, ne, wenn du sagst, soll ich in den Andreas Schiemanns Fonds einzahlen, musst du auch wissen, was macht er denn damit hinterher mit dem Geld? Wo geht das hin? Welche Wirkung erzielt das?
Ja, das weiß ich ja alles. Nein, aber klar, was macht ihr, um dieses Vertrauen herzustellen?
Na, ich glaube, das große Thema ist nach wie vor Transparenz, einfach zu zeigen, wie wird mit dem Geld umgegangen, welchen Menschen wird damit geholfen, was für eine Wirkung hat das auch und authentisch bleiben. Und ich sage auch immer, dass der Fundraiser, der für Testamentspenden zuständig ist, nicht der einzige ist, der dafür zuständig ist, sondern die ganze Organisation. Das heißt, wenn ich anrufe, geht da jemals ans Telefon, wie schnell wird mein Brief oder mein Telefonat, meine E-Mail beantwortet. Das alles spielt mit in dieses Thema Vertrauen auch rein.
Ja, Vertrauen ist die eine Seite, Kommunikation ist die andere, weil es muss ja auch erstmal den ErblasserInnen klar sein, dass eine Organisation dieses Thema auch besetzt. Wie nimmst du das wahr oder was sind die Erkenntnisse, was für Kommunikation ist notwendig zwischen der Organisation und den ErblasserInnen?
Also zuerst mal sehr, sehr viel und sehr lange. Weil ich habe gerade gesagt, dass dieser Prozess ja sehr lange dauert. Das heißt, Organisationen müssen immer einen großen und langen Atem haben. Das heißt, das ist eine Kommunikation, die jetzt nicht wie ein Mailing nur einmal oder zweimal passieren kann, sondern wie so ein tropfender Wasserhahn, der quasi immer weiter tropft, sodass die Kommunikation dazu dem Spender immer wieder über den Weg läuft. Sei es nun in einem Mailing, in einer E-Mail-Signatur, überall dort, wo es Möglichkeiten gibt, das Thema zu platzieren.
Aber wenn das so lange dauert, wäre es dann nicht klug, dass ich einfach später anfange?
Nein, das wäre nicht klug, weil du weißt ja nicht, wann sich welche Person, welcher Spender wann mit dem Thema auseinandersetzt.
Und du brauchst ein langjähriges Vertrauen. Ich glaube, das ist ja der Punkt. Es geht ja nicht darum, jetzt mal so schnell von Januar bis März jemanden einzufangen, sondern es geht ja über Jahre.
Richtig,
das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt, dass du Erbschaftsfundraising nicht als ein Fundraising-Tool nutzen kannst, wo du heute einen Plan hast und Ende des Jahres hast du deine Erträge auf dem Konto.
Richtig, genau. Also da spielen andere Kenngrößen natürlich eine Rolle. Und das ist auch schwierig für Geschäftsführer und Vorstände, tatsächlich diese Investition zu tätigen. Weil es ist erstmal eine Investition, wenn man da wirklich erfolgreich das langfristig machen will, bevor dann wirklich Nachlässe reinkommen. Selbst dann ist es sehr schwer zu planen, weil wir wissen ja nicht, wer uns im Testament hat und wann die Leute dann tatsächlich auch sterben. Das ist einfach so. Gott sei Dank können wir das nicht wissen.
Ja, vielleicht eine letzte Frage. Du bist ja noch jung, du bist sehr fröhlich und lebendig. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Eigentlich schon relativ früh. Ich habe ja einen Teil meiner Fundraising-Karriere in Kanada verbracht, bei der Canadian Cancer Society. Und da ist das Thema grundsätzlich auch Sterben immer omnipräsent. Und ich erinnere mich damals, dass mein Chef mich in alle möglichen Fundraising-Tools eingebunden und mir das gezeigt. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie gut das Nachlass-Fundraising auch funktionieren kann. Und da bin ich irgendwie hängen geblieben, weil ich das Potenzial gesehen habe, was nach wie vor riesengroß ist. Und es macht wirklich Spaß, weil es eben nicht per se um Tod geht, sondern um Menschen und ihre Geschichten. Und ich habe mich schon immer sehr gerne mit älteren Menschen über ihre Geschichten unterhalten. Und vielleicht ist da der Link dazu.
Danke. Vielen Dank für den Podcast.
Ja, schön, ich danke euch. Ja, vielen Dank. Tschüss. Okay. Tschüss.
Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
Und wenn Sie mehr erfahren wollen über spannende Menschen und spannende Themen, besuchen Sie uns auf unserer Website www.neues-stiften.de. Wir freuen uns auf Sie.